Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Heute ist er wieder da, der Peter Imrich, als Arzt, als Chemiker, als Biologe und er macht noch ganz vieles mehr. Er hat ganz viele Bücher auch geschrieben über die Naturheilkunde und deshalb geht mein Herz schon auf, wenn er da ist, wenn ich mit ihm über die Natur sprechen darf. Ganz herzlich willkommen, lieber Peter.
Hallo Alexander.
Bevor wir jetzt ins Thema eingehen, und zwar in die Galle, in die Gallenblase, möchte ich gerne noch fragen, du bist ja in diesem Verein Präsident.
Im Europäischen Naturheilbund.
Genau. Wo auch ganz viele Leute die Homöopathie auch lernen, oder?
Ja, Homöopathie oder die gesamte Naturheilkunde, die Akupunktur, die Phytotherapie, all diese Dinge haben wir hier zusammengefasst.
Ich möchte da eigentlich mal eins fragen. Hier in der Schweiz hört man immer wieder, dass in Deutschland die sogenannten Heilpraktiker abgeschafft werden sollen. Stimmt da? Ist
ja,
da was dran?
Ja, da ist jetzt ein Antrag gestellt worden, wie ich vor Tagen gehört habe, von unserem Gesundheitsminister Jens Spahn, dass sie wenig Bedeutung haben und man könnte auf sie verzichten. Und ja, das ist genau das, was wir haben. Es wird ein Shitstorm gegen die Naturheilkunde gefahren, was in Afrika, in Asien als traditionelle Medizin hochgehalten wird, weil es ja eine Tradition ist, wird in Deutschland momentan mit dem Rasenmäher klein gehackt.
Aber ich glaube nicht, dass das Volk das unterstützen würde, oder?
Das Volk möchte überhaupt davon nichts wissen. Aber es sind irgendwelche Interessen, wo man vielleicht dunkle Kanäle vermuten könnte, die hier ihre Kräfte zeigen, um solche Dinge in die Tat umzusetzen. Also ich finde die Entwicklung ist ganz, ganz schlimm, weil die Heilpraktiker sind ja eine Stütze für die Volksgesundheit.
Ja.
Ja, so auch die Naturheilkundeärzte. Wir sollen also da eher versuchen, gemeinsam am Strang zu ziehen, damit die Naturheilkunde in Deutschland ihren Stellenwert besitzt. Denn meine Patienten oder auch die Mitglieder im Naturheilverein in Pforzheim, der größte Naturheilverein in Deutschland mit über 2700 Mitgliedern, haben wir immer die Rückfrage, wo gibt es Therapeuten, wo kann ich dieses Wissen anwenden, wo wir großen Bedarf haben. Die Patienten wünschen es. Deswegen also kann ich es nur begrüßen, wenn wir die Naturheilkunde hochhalten, statt sie kleinzureden.
Und das andere ist ja noch das Thema der Homöopathie, wo ich immer wieder höre, in der Schweiz ist ja alles auch gesetzlich etabliert. Homöopathie gehört dazu.
Richtig.
Und in Deutschland höre ich nur Homöopathie nützt nichts, aber es könnte schaden.
Ja, aber da ja nichts drinnen ist, was soll das denn schaden? Das ist ja schon interessant. In der Homöopathie ist ja kein Wirkstoff mehr drin, ab der D23. Wie soll das dann schaden? Wo nichts ist, kann ja nichts schaden. Also allein dieses Argument, würde ich sagen, ist Schwachsinn. Ja, und jetzt hat die Homöopathie die 200 Jahre alte Tradition, wenn ich mich überlege, in Indien wird sie hochgehoben und dann Gandhi etabliert in der Medizin. Ja? Und das ist etwas, wie ich sage, sind unschöne Dinge, die gerade da laufen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das bald gestoppt wird.
Ja, ich wünsche euch ganz viel Glück
Dankeschön.
Dazu, weil das darf es ja wirklich
Also unser
sein.
Ziel ist es so wie in der Schweiz, dass die Naturheilkunde, wie auch die Akupunktur, die Phytotherapie, die integrative Medizin, auch mit der anthroposophischen Medizin und der Homöopathie erhalten bleiben muss.
Aber habt ihr eine Chance? Gegen was müsst ihr denn da Mühlen anlaufen?
Ja, irgendwelche etablierten Skeptiker und Personen, die eigentlich meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffel gefressen.
Oje, oje. Also, wir tauchen jetzt ins Thema
das
rein.
Das ist gut.
In ein schöneres Thema über die Gallenblase. Kannst du mir mal kurz erklären, auch für uns Zuschauerinnen und Zuschauer, wo keine medizinischen Kenntnisse haben, für was haben wir die Gallenblase überhaupt?
Tja, das ist die Frage. Die wird ja häufig rausoperiert, wie ich schon immer wieder gehört habe. Nun, fangen wir mal an. Wir haben im rechten Oberbauch die Leber sitzen und die Leber produziert einen Saft, den Gallensaft. Und dieser Gallensaft wird in der Gallenblase sozusagen konzentriert aufgenommen, sodass, wenn wir was Fettreiches essen, wir genügend Saft haben, um diese fettreiche Kost zu verdauen. Mhm. Das heißt also, der Saft der Leber nennt sich Gallensaft und benötigen wir für die Fettverdauung. Mhm. Und wenn wir was sehr nahrreiches Essen brauchen wir sehr viel Saft. So viel könnte die Leber in diesen paar Minuten des Essens gar nicht produzieren. Deswegen haben wir diese Gallenblase als Tank, der sehr viel Saft aufnehmen kann. So. Wenn aber die Funktion der Leber etwas gestört ist, wird dieser Saft zu konzentriert gebildet und es fängt an, in der Gallenblase sich kleine Mikrokristalle zu bilden, die sie immer größer werden, zu Gallensteine hochschaukeln.
So. Haben wir wieder einen Stein.
Und dann haben wir wieder einen Steinproblem, der uns im Weg liegt, sozusagen. Der Stein liegt im Weg. Und dieser Gallenstein kann sich lösen. Und jetzt müssen wir anatomisch etwas verstehen. Der Saft der Bauchspeicheldrüse und der Saft der Galle fließen durch einen gemeinsamen Ausführungsgang in den Darm, in den Zwölffingerdarm. Das ist der erste Abschnitt des Dünndarms. Und wenn jetzt der Gallenstein diesen Ausführungsgang verschließt, kommt es nicht nur zum Rückstau von dem Gallensaft, sondern auch zum Rückstau des Bauchspeicheldrüsensaftes. Und das führt dazu, dass sich die Bauchspeicheldrüse entzündet. Und das ist eine hochgefährliche Erkrankung. Und auch trotz Notfallmedizin haben wir sehr hohe, fast bis zu 60-70% Todesfälle dadurch, weil man es zu spät erkennt. Also es ist ja hochdramatisch und deswegen raten viele Ärzte zu sagen, oh, da ist mal ein Gallenstein, der könnte sich lösen. Da ist es sinnvoll, hier nach einem Ereignis, also dass so ein Gallenstein schon mal diesen Gang verstopft hat, dass man nach so einem Ereignis diese Gallenblase entfernt.
Ja, verständlicherweise.
So. Meistens gibt es ja nicht nur einen Stein, die Menschen haben mehrere Steine. Einer ging ab, der Rest sieht man dann im Ultraschall. Es gibt Patienten, da ist die ganze Gallenblase voller Steine. So, und das ist natürlich ein Riesenproblem und da ist natürlich die Gefahr groß, dass wieder so ein Ereignis stattfindet. Nun wird so ein operativer Eingriff durchgeführt, die Gallenblase wird entfernt. Und was passiert jetzt?
Ja, da frage
jetzt fließt
auch
dieser Saft der Leber weiterhin durch dieses Tunnelsystem in den Darm, aber kontinuierlich. Das heißt, diese Menschen können nie große Portionen fettreiche Nahrung zu sich nehmen. Immer wieder fließt dieser Gallensaft durch. Das heißt, man rät ihnen so 3-4 Mal am Tag kleine Portionen zu essen. Dann ist der Körper in der Lage, diese Aufarbeitung, diese sprich Verdauung durchzuführen. So, jetzt haben wir also diesen Saft, der fließt kontinuierlich, das ist das eine. Aber manchmal passiert es, wenn die Funktionsleistung der Leber weiterhin gestört ist, es hat sich ja nichts verändert an der Leber, wenn ich die Gallenblase entferne, dann bilden sich kleine, feine Steine in den Gallengängen der Leber. Wir haben das Problem eigentlich nur verlagert, aus der Gallenblase in die Gallengänge der Leber. Dann haben die Patienten dort kolikartige Beschwerden.
Dann gibt es die nächste Operation, oder?
Und dann haben wir die nächste Operation. Das heißt also, für mich als Ganzheitsmediziner wäre es sinnvoll, hier den regulativen Prozess zu starten, sprich die Funktionsstörung der Leber zu beheben. Und das kann man leider nicht an den Laborparameter festmachen, die ja heißen GOT, GPT, Gamma-GT, sind also Parameter, die jeder Arzt kennt, vielleicht Zuschauer kann es ja mal nachgoogeln. Ja? Das sind also Zeichen der Entzündung, wenn die hochgehen, beispielsweise bei einer Leberentzündung. Da haben wir erhöhte Werte und dann kann der Arzt sagen, oh, Patient wird gelb, diese Laborwerte gehen hoch, also hat er eine dramatische Erkrankung, könnte eine Leberentzündung sein, eine Hepatitis. So, aber jetzt wieder zurück zu unserer Gallenfunktionsstörung, unserer Leberfunktionsstörung, die dazu führt, dass sich Steine in der Gallenblase bilden. Wir müssen also nicht die Gallenblase behandeln, sondern, wie wir jetzt offenkundig erfahren haben, die Leber. Die Funktionsstörung ist nicht die Gallenblase, die wird zwar rausoperiert. Und manchmal, wenn die entfernt ist, hat er noch weitere Beschwerden. Er kann wenig essen, er ist häufig gebläht, weil ja die Verdauungssäfte notwendig sind, einem Gärprozess und einem Fäulnisprozess im Darm entgegenzuwirken. So, genau. Und da haben wir das Problem. Wir brauchen Bitterstoffe. Mhm. Bitterstoffe hat Hildegard von Bingen schon erwähnt. Bitterstoffe, wissen wir auch in der heutigen Medizin, sind notwendig, damit die Drüsen, die Leber und die Bauchspeicheldrüse mehr Saft abgeben. Haben wir mehr Saft von diesen zwei Oberbauchdrüsen, so nennt man die ja auch, Leber, Bauchspeicheldrüse, dann haben wir eine Verbesserung in der Funktionsleistung des Darms. Und der Darm steht ja im Zentrum unserer Gesundheit. Wenn wir vorhin einen Gärprozess im Darm haben, dann haben wir immer wieder große Beschwerden, die dazu führen, dass die Menschen sagen, schon nach wenigen Bissen, ich habe ein Sättigungsgefühl, ich fühle mich gebläht, ich muss den Hosenbund öffnen, ich fühle mich unwohl, all diese Dinge. Oder natürlich, sie haben dann einen imperativen Stuhldrang, die müssen gleich nach wenigen Bissen zur Toilette rennen, weil sie explosionsartige Entleerung des Darms haben.
Mhm. So. Ich habe kurz eine Frage dazwischen. Du sagst jetzt eben immer wieder diese Bitterstoffe, wie bedeutsam das sie sind. Aber in der heutigen Gesellschaft, wenn ich irgendwo in einen Laden gehe, was ist da überhaupt noch bitter? Ich weiß nicht, der Chicorée ist nicht mehr bitter, das Rosenkirchen ist nicht mehr bitter, es ist eigentlich alles weg.
Warum? Weil die Menschen Bitteres nicht gerne essen.
Heißt das jetzt aus der Folge heraus, dass ich, wenn ich die Masse ja keine Bitterstoffe mehr ist, dass eigentlich eine Kaskade bereits angestoßen wird durch das,
dass wir krank werden. Das ist die Bahnung.
Das ist
eindeutig die Bahnung. Und die Gärtner wurden ja angehalten, diese Gemüsearten, die du gerade schon genannt hast, so zu züchten, dass diese Bitterstoffe weniger werden, die wir aber für unsere Verdauung benötigen. Und das ist ja das Perverse, dass wir heute auch kaum die Diätetik an den Universitäten lehren. Ja? Früher gab es eine diätetische Lehrküche an Krankenhäusern, auch für den Diabetespatienten. Heute heißt es einfach, sie dürfen essen, was sie wollen, spritzen sie einfach mehr Insulin. Ja, das ist viel einfacher, wie sich zu überlegen, wie kann ich mich gesünder ernähren. Mhm. Ja, wobei auch der Diabetiker oder der diabetische Stoffwechselproblem ja eigentlich der Typ-2-Diabetes nur durch die Ernährung bedingt ist. Mhm. Die größte Studie, ungewollt, war der Zweite Weltkrieg. Ja. Wir hatten kaum Diabetes-Typ-2-Fälle.
Ja.
Außer die, die in den oberen Regionen leben durften und dann viel Schweinebauch, fettiges Essen durfte. Aber das einfache Volk in der Kriegszeit hatte kaum mehr einen Typ-2-Diabetes. Spannend, oder? Das heißt also, wir haben hier schon mal den Hinweis, dass also der Stoffwechsel häufig, wenn er fehlläuft, zu chronischen Krankheitsbildern führt. So, und da sind die Bitterstoffe ganz, ganz wichtig. Wo finden wir die drin? Im Löwenzahn. Der Löwenzahn.
Aber isst ja niemand.
Das ist ja niemand. Das ist ja das Schlimme.
Aber jetzt nochmals, dass ich diesen Satz nochmals höre, weil er so bedeutsam ist. Wenn wir in unser tägliches Leben keine Bitterstoffe integrieren,
werden wir krank.
Aber das hat noch niemand so deutlich gesagt.
Deswegen bin ich hier.
Danke.
Bitte. Also, das ist genau der Punkt.
Also soll ich im Garten Löwenzahn holen?
Ja, zum Beispiel. Oder auch andere Bitterstoffe wie Artischocke. Mhm. Artischocke essen wir schon.
Da ist ja nichts dran.
Ja, aber Artischocke haben schon die alten Ägypter geschätzt. Die haben ja auch schon diese Gelagen gehabt und haben festgestellt, wenn ich dann die Artischocke zu mir nehme, dann habe ich ein verbessertes Bauchgefühl, weil ja die Säfte fließen, die Verdauung rasch aktiviert wird und dadurch hatte ich den Blähbauch beseitigt. Und die Artischocke ist ja als Zynar eigentlich ein Schnaps, den ich als Aperitif zu mir nehme. Ich bereite mit einem Bitterlikör meinen Magen-Darm-Trakt vor auf ein großes Mahl. Was wir machen, ist immer ein Digestiv hinten dran. Das ist aber schon die ganze Schote im Bach. Das heißt also, wir sollten vorne raus vorbereiten. Also wäre Artischocken einfach voraus als Vorspeise gegessen eine wunderbare Form. Also Artischocke oder als Artischockensaft oder Artischockentropfen. Artischockensaft gibt es ja in jedem Reformhaus, Apotheke oder aber auch der Enzian.
Als Saft
ist es zum Beispiel eine Möglichkeit.
Ich habe die Artischocke schon gesehen. Ich habe einmal eine Artischocke gemacht. Da verhungerst du dran.
Ja, da brauchst du schon ein bisschen mehr. Aber hochkonzentriert, um diese Verdauungssäfte anzuregen, ist der Artischockensaft. Gut. Zum Beispiel gibt es in jedem Reformhaus, Apotheke oder Naturkostladen. Oder auch der Enzian ist sehr bitter.
Ja.
Ja, Enzian auch als Likör oder als Schnaps, ja, häufig vorbereitet, führt dazu, dass der gesamte Verdauungstrakt in die Form versetzt wird, dass er jetzt ein großes Mahl zu sich nehmen
kann. Nach dem Essen oder vor dem Essen?
Immer vorher.
Eben, also sinnvoll machen wir aber falsch, oder?
Eben, wir machen kein Aperitif, sondern wir machen häufig den Digestiv. Es ist das ganze Zeugs im Bauch mit Nachtisch und jetzt soll noch zusätzlich der Schnaps oder der Bitterlikör oder irgendwas, das sitzt ja oben drauf. Das heißt, der kann ja gar nicht den Wirkeffekt auslösen, weil er ja gar nicht vom Darm aufgenommen wird. Da haben wir ja die Riesenmenge an Nahrung aufgenommen. Trinken wir das im Voraus, also die Artischocke oder den Enzian oder was es alles noch an Bitterstoffe gibt oder Liköre oder was wir auch gerne hätten oder Säfte, auch der Löwenzahnsaft. Der Artischockensaft, der Andorn, sehr gute alte Säfte, die sich bewährt haben. Dann haben wir einen leeren Magen-Darm-Trakt. Der Saft wird sofort über die Blutbahn im Darm aufgenommen, über die Schleimhäute gelangt in die Blutbahn, in die Leber und dort haben wir dann die regulativen Effekte gebahnt. Und so rum muss man es machen. Also zuerst vorbereiten und dann speisen und schmausen.
Nochmals zu diesen Bitterstoffen. Das heißt, wenn man es nicht macht, kommt eine Krankheit. Geht diese Krankheitsphase immer über die Leber zur Galle oder können auch ganz andere Krankheiten daraus entstehen?
Naja, wenn man überlegt, die Leber ist ja unser großes Chemielabor. Das wissen wir. Die Leber kann unheimlich viel. Die kann Medikamente neutralisieren, die kann Substanzen aufbauen, die kann abbauen. Also die Leber, auch der Alkohol, ja, geht alles, was wir zu uns nehmen, über die Leber. So, die Leber als Funktionseinheit bildet den Gallensaft. Wenn die Leber nicht funktioniert, dann haben wir Verschlackungsprozesse in alle Zellen zurück bis zum Gehirn, runter bis an den Fußzeh. Wir würden zum Beispiel ein falsches Essen, Füllegefühl, wir werden im Geist eingenebelt. Die Ayurveda-Medizin sagt ja, dass auch diese Bläh- und Fäulnisprozesse im Darm über die Blutbahn ins Gehirn kommen. Deswegen reinigen die Ayurveda-Therapeuten immer. Die reinigen mit sehr viel Wasser, Wasser, reinigen, reinigen. Und das wird in unserer heutigen Medizin ja gar nicht mehr durchgeführt. Und deswegen die beste Tipp, um die Leber fit zu halten, damit der Gallensaft flüssig ist, nicht auskristallisiert, ist die Artischocke eines der besten Dinge. Also Artischockensaft in allen Variationen, Artischocke essen, Artischockensaft anwenden. Und wenn man das regelmäßig macht, ich empfehle meinen Patienten, die so ein bisschen zum Gallensteinbildung neigen, 6 Wochen lang dreimal täglich 10 Milliliter oder zweimal 15 Milliliter Artischockensaft zu sich zu nehmen, um zweimal im Jahr eine 6-Wochen-Kur die Leber-Gallengänge fit zu halten.
Du bist der zweite Arzt jetzt hier in unserem Studio, der diese Bedeutsamkeit der Leber so herausstellt, weil sonst ist irgendwie dieses Bewusstsein gar nicht da. Wir haben sie, aber die macht einfach, sie funktioniert.
Ja,
wir achten gar nicht auf sie, keine Art und Weise.
Ja, ja.
Bitterstoffe weg. Die Kinder, ich wüsste nicht, wie ich meine Kinder zu Bitterstoffe auch trimmen könnte. Wenn Sie mal so eine Rosenkohl haben oder wir haben noch so einen roten Salat, der manchmal auch ein bisschen bitter ist,
ja,
das kriegen die gar nicht runter.
Ja, das ist ein bisschen alles Gewöhnung, weil wir sind ja eher auf süß gepolt, schon seit der Muttermilch, die ja leicht süßlich schmeckt. Ja. Aber wir brauchen diese Bitterstoffe und das ist ganz notwendig und die fehlen in der modernen Ernährung komplett. Und wenn man die Patienten mal fragt, die Gallensteine haben, wie viel Bitteres essen sie denn eigentlich?
Ja.
Fehlanzeige.
Und man so kriegt es wieder hin. Du kriegst es hin.
Aber wir kriegen es wieder hin. Und wir haben ja nachgewiesen an mehr wie 100 Patienten, die Gallensteine hatte, die ruhig waren, also die keinen Verschluss machten. Dann dürfen wir die Artischocke nicht einsetzen. Da haben wir den Stein, der verschließt den Gang, da kann auch die Artischocke nichts bewegen. Sondern ich spreche von den Gallensteinen, die ruhig irgendwo in der Gallenblase liegen, nicht irgendwo einen Abfluss verstopfen. Die können wir mit Artischockensaft auflösen. Über 10 bis 12 Wochen. Und dann mache ich wieder einen Ultraschall. Das belastet den Organismus nicht. Und ich sehe immer wieder, und das mache nicht ich, sondern meine Assistenzärzte. Oder ich schicke die irgendwo zum Radiologen und sage, bitte kontrollieren Sie, sodass ich völlig neutral bin. Sind von den 20 Steinen jetzt vielleicht nur noch 10 da? Sind die kleiner geworden? Oder sind es nur noch 5 Steine? Und dann geht die Kur nach 2 Wochen Pause wieder 10 Wochen. Und dann geht er wieder dorthin und kontrolliert. Und ich habe bisher noch nie eine Aktivierung durch diese Artischockensaft gesehen, dass eine Gallenblase einen Stein ausschüttet, sondern der wird wieder abgebaut. Ganz einfach. Cool. Wir kennen das Experiment ja bei den Kindern. Ich nehme ein Glas Wasser, nehme einen Teelöffel Zucker, schmeiße den rein, rühre rum, Magic.
Weg.
Der Zucker löst sich auf. Das mache ich 2-3 Mal und nach dem 6. Löffel werde ich sehen, ganz am Boden unten, bilden sich kleine Kristalle. Das heißt, das Sättigkeitspotenzial ist erschöpft. Ja? So, das Löslichkeitsprodukt und so weiter kann man in der Chemie alles ausrechnen. Was wir sehen, gebe ich mehr Wasser rein, rühre rum, lösen sich diese Kristalle wieder auf. Und das Ganze übertragen auf die Leber ist dasselbe. Wenn der Gallensaft, produziert in der Leber, wunderbar fließt, dann können die vorhandenen Kristalle sich wieder auflösen. Ja, ganz einfach, Verdünnungseffekt und diese ganz kleinen Kristalle verschwinden und das heißt, die Gallensteine sind plötzlich dann magic weg.
Das ist eine der bedeutendsten Sendungen gewesen jetzt für mich.
Wirklich?
Lieber Peter.
Da freue ich mich, dass ich da war, um diese Botschaft hier mal mitteilen zu dürfen.
Für alle. Gib mir bitte noch ganz kurz zwei Antworten zu 2 Fragen. Die erste ist, was nimmt der Peter Emmerich jeden Tag ein?
Auch verschiedene Dinge. Vor allen Dingen gute Dinge, um Energie zu haben. Das ist zum Beispiel Kaktusfeige. Kaktusfeige ist schon bei den alten Azteken bekannt gewesen. Kaktusfeige kriegt man ja im Mittelmeerraum. Man kann es auf dem Markt kaufen, nur bitte nicht anfassen, weil die ja so ganz, ganz üble Harten und Stachel haben. Ja. Sondern wenn man aber dann mal diese derbe Schicht gelöst hat, dann kommt ein wunderbarer inneres Mark zum Vorschein. Das kann man lecker essen, man kann da einen Saft draus machen. Mhm. Das ist eine Substanz, wie ich sage, wenn die regelmäßig angewandt wird, würden wir einer Demenz vorbeugen. Das ist ein hochspannendes Thema. Demenzen werden immer mehr Menschen, weil der Darm die Bausteine nicht aufnimmt. Und diese Kaktusfeige hat alle Inhaltsstoffe, die wir benötigen, damit das Leben funktioniert. Auch Entzündungen abheilen, auch ein Bewegungsapparat. Und deswegen würde ich das jedem mit einem Weg geben. Kaktusfeige. Regelmäßig.
Was nimmst du für
immer.
Säfte noch so?
Und die Säfte, was ich dann gerne mache, ist andern, weil manchmal bin ich im Zug unterwegs, heißt ja ICE, Eis, kalt. Manchmal ist ja arschkalt, schwäbisch gesagt, drinnen. Man friert und dann habe ich dann meistens natürlich auch eine Erkältung, wo ich dann sage, der Andernsaft bewahrt mich vor solchen Dingen. Andern hat auch die Hildegard gelobt, denn Andern löst den Schleim aus dem Bronchialbereich, Nasennebenhöhlenbereich und zeitgleich hat es eine Verbesserung der Gallen- und Verdauungstätigkeit. Also wir haben oben und unten mit dem anderen Saft ausgeglichen. Das sind also die zwei wichtigsten Säfte. Und dann gibt es natürlich manchmal Magnesium, weil wer hat keinen Stress, ja? Und Magnesium ist dann im sauren Bereich nicht mehr haltbar. Das heißt also, im sauren Organismus geht Magnesium flöten. Und da ich auch Fahrrad fahre, dann gucke ich schon, dass da mein Haushalt ausgeglichen ist. Und ab und zu natürlich Enzyme. Und da kann ich immer wieder nur sagen, das Rechtsregulat von der Firma Niedermeyer beispielsweise kriegen Sie in Reformhäusern, Sie kriegen Sie in Apotheken, Sie kriegen Sie in Naturkostläden, Sie können Sie im Direktversand erwerben. Diese Enzyme führen dazu, dass der Organismus im Gleichgewicht bleibt. Und dieses Gleichgewicht, das Steady State, englisch ausgedrückt, ist das Wichtigste in jeder Zelle. Wenn ich dafür Sorge trage, dass die Zellen im Gleichgewicht bleiben, bleibt auch der gesamte Rest des Körpers im Gleichgewicht.
Peter, das ist einfach unglaublich, was du heute erzählst. Und kommt mir so vor, wie der Prophet ist endlich da und bringt uns mal die Natur wieder ein bisschen näher. Und wirklich diese ganze Naturheilkunde. Ich hoffe und ich wünsche es mir, dass ganz viele Menschen jetzt auch brennen, so wie ich, sich mehr mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Gibt es da irgendwo eine Plattform, wo ich mich da schlau machen könnte, wo ich sage, komm, da ist jetzt eine Bibliothek und da kann ich rein, um mich mit der Natur auseinanderzusetzen?
Ja gut, man kann natürlich in jede Buchhandlung gehen, in jeder Buchhandlung kriegt man meine Bücher und vor allem natürlich meine Homepage, die da heißt www.peter-embrich.de. Da finden Sie Hinweise auf meine Bücher, Sie finden Hinweise auf den Europäischen Naturheilbund. Und Sie finden Hinweise aber auch auf die Gesellschaften, die mit uns kooperieren, Ärzte, Zahnärzte, Heilpraktiker, Osteopathen, damit Sie Ihren Therapeuten vor Ort finden.
Großartig. Und wenn ich da so ein Buch habe und jetzt zum Beispiel diese Gallenblase-Geschichte jetzt gerade nachlesen
möchte. Das wäre zum Beispiel in dem Heilpflanzenbuch.
Das also ist alles dokumentiert.
Da können Sie das wunderbar nachlesen. Da habe ich 38 Pflanzensäfte beschrieben. Ich habe Kuren, da sind 12 Kuren drin für die wichtigsten Erkrankungen, ja, wo jeder zu Hause durchführen kann, ohne dass er zuvor seinen Facharzt fragen muss oder sonst etwas, sondern einfach seinen Befindlichkeiten sich folgen lassen und der Heilungsprozess macht der Körper. Vergessen Sie das nie, denn die Heilung macht Ihr Körper. Und das ist das Wichtigste, was ich Ihnen heute mit auf den Weg gebe.
Noch eine Frage. Wenn ich jetzt da, es gibt ja so viele Krankheiten und wahrscheinlich hast du nie alle abgebildet, aber kann man viele Krankheiten in deinen Büchern suchen nach Krankheit und dann den naturheilkundlichen Weg lesen?
Genau, zum Beispiel in dem Buch mit der ganzen Kraft der Naturheilkunde finden wir ein Riesenverzeichnis. Man hat hinten ein Stichwortverzeichnis und vorne dann die entsprechenden Texte. Das sind alles Texte, die im Naturarzt erschienen sind. Das ist eine Zeitschrift in Deutschland, die sehr weit verbreitet ist. Sehr alte Zeitung, die eigentlich das Wissen an den Bürger weitergeben möchte, von Ärzten, Heilpraktikern und vielen anderen Disziplinen. Und die kann ich jedem nur empfehlen, dass er die regelmäßig kauft, im Kiosk, am Bahnhof oder sogar abonniert oder gar Mitglied wird im Naturheilverein Pforzheim, denn da ist im Mitgliedsbeitrag enthalten und der ist nur 3,75 Euro im Monat.
Ja! Super, herzlichen Dank. Also Peter, ich weiß gar nicht, wie ich dir danken sagen soll. Du bist ein ganz bedeutsamer Mensch und dass heute dein Wissen uns hier schenkst über diese ganze Bitterstoffproblematik, ist wirklich ein Segen von uns allen. Das gebührt dir ein ganz herzlichen Dank von unserer Seite her. Danke, dass du das gemacht hast.
Gerne, vielen Dank.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hoffe ich, dass diese Sendung auch Ihnen aufgezeigt hat, wie wichtig diese Bitterstoffe sind. Ich zu meinem Teil werde mich im nächsten Reformladen mal umschauen und schauen, welche Säfte er mir gerade empfohlen hat. Und die werde ich mir besorgen und versuchen, ins Leben zu integrieren. Denn es war mir nicht bewusst, wie wichtig diese Bitterstoffe sind. So, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank Ihnen fürs Zuschauen. Bitte sind Sie auch so gut, liken Sie diese Sendung weiter, damit auch andere Menschen sehen und hören und erfahren dürfen, dass die Bitterstoffe wichtig sind für unsere Gesundheit. Danke vielmals und auf Wiedersehen miteinander.